ist das Wort Gottes. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das, was er war, das ist er. Und das, was er war, das wird er sein. Jesus ist das lebendige, das personhafte Wort Gottes. Und das Wort Gottes, das gesprochene Wort, das bringt in uns hinein Geist und Leben. Das Wort kommt, es geht in uns hinein und bewirkt in uns Geist und Leben. Das Wort Gottes ist Geist. Und der Geist bewirkt in uns Glauben. Der Glaube kommt durch Hören des Wortes Gottes. Also, Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Er ist die Person Wort Gottes. Und er kommt durch sein Wort, was von jemandem wie mich jetzt gesprochen wird, in unsere Herzen und bewirkt dort Geist. Es ist Geist und bewirkt dort Leben und bewirkt dort den Glauben, den wir benötigen, um Jesus glauben zu können. Es geht nicht um unseren Glauben, sondern es geht um den Glauben Gottes. Es geht um den Glauben Jesu. Wir sollen in seinem Glauben sein und wir gelangen in seinen Glauben hinein durch das Wort Gottes, welches wir aufnehmen. Halleluja. Und die Worte Gottes sind unerschöpflich. Das schreibt der König David im Psalm 139. Wir sind deine Gedanken so viele, ich kann sie nicht erfassen. So, und unser Gott, ja, ist unerschöpflich. Er ist nicht zu erschöpfen. Wir sollen von ihm nehmen, wir sollen aus ihm schöpfen und schöpfen und schöpfen und schöpfen. Halleluja. So, wir machen weiter mit dem Propheten Elia und jetzt schon mit dem Propheten Elisa. Elia meint, der Name Elia meint, mein Gott ist der Herr oder der Herr ist Gott und er ist mein Gott. Der Herr ist mein Gott, der Herr ist Gott. Ja, und Elisa meint, mein Gott ist Heilsspender. Mein Gott ist der Retter. Er ist der Gott des Heils. Oder auch Gott der Edle. Der Edle. Und von daher ist Elia mehr ein Bild für Gott im Alten Testament. Und Elisa ist mehr ein Bild für Gott im Neuen Testament. Das heißt nicht, dass Gott sich geändert hat, nur die Offenbarung Gottes im Alten Testament war anders als die Offenbarung Gottes im Neuen Testament. Im Alten Testament kam Elia hervor und sprach Gericht und bewirkte, dass das Volk umkehren konnte zum wahren Gott, bis dahin, dass auch König Ahab sich beugte vor Gott, nachdem Elia Feuer vom Himmel hat fallen lassen durch ein kurzes Gebet. Und Elia war weniger der Heil gebracht hat durch Krankenheilung. Ja, er hat einen Toten auferweckt. Das war der Sohn der Witwe in Zapat, die ihn gespeist hatte, aber er hatte zuvor dafür gesorgt, dass die Witwe Speise hatte. Ja? Also Gott sorgt dafür, dass du hast und dass du geben kannst. Er gibt, dass du hast, aber er möchte auch, dass du von dem, was er dir gegeben hat, gibst. Ja, und wenn er dich sieht in dem, ja, dass du von ihm empfängst und dass du von dem Empfangenen weitergibst, und nicht nur dich alleine nährst und dich allein im Sinn hast, sondern von dem gibst, er wird dir mehr geben. Das ist seine Natur, kann man nicht sagen, weil es ist sein Wesen. Ja, er ist der gebende Gott. Er gibt dir, damit du geben kannst. Das ist in seinem Sinn. ich denke gerade daran, um meinen Eltern etwas zu Weihnachten schenken zu können, mussten meine Eltern mir zuvor etwas geben, dass ich das konnte. Ja, also so ist Gott. Er gibt dir, dass du ihn beschenken kannst. So, und also Elisa meint, mein Gott ist Heilsbringer, Erretter. Er ist der Gott des Heils. So, und Elia war ein mächtiger Prophet, aber er hatte einen schwachen Moment. Und zwar, nachdem er diese großartigen Dinge auf dem Berg Karmel getan hatte. Ja, dass er Feuer vom Himmel hat fallen lassen durch ein kurzes Gebet, dass er die 450 Baalspriester geköpft hat. Das war kein leichtes Unterfangen. Kannst du dir vorstellen, dass die einfach dahin gegangen sind und den Kopf dahin gehalten haben und Elia, jetzt schlag ihn ab? Das war ganz schön anstrengend. Die einen haben geschrien, lass mich am Leben. Das Blut ist geflossen und der hatte Kraft. Gott hat ihm Kraft gegeben, das alles zu tun. Halleluja. So, heute haben die Lügenpropheten die Chance, davonzukommen und nicht geköpft zu werden. Die haben die Chance zu leben durch das Blut Jesu. Deren Blut muss nicht fließen, denn stellvertretend für deren Blut ist das Blut Jesu geflossen. So, und wir sollen denen das verkündigen. Ja. Okay, und dann hat er um Regen gebeten und der Regen kam. Und das war eine anstrengende Sache, diesen Regen herbeizubeten. Er musste 7-mal beten und er betete ernstlich oder mit Kraft. Er legte seine ganze Kraft, die er hatte, da hinein. Und dann kam der Regen und dann hat er den Wagen des Königs überholt und lief vor dem Wagen her vom Berg Karmel hinab in die Ebene Jezreel. Das sind vielleicht 30 Kilometer ungefähr. Und das nach so einem Tag. Und als er dann angekommen war und der Isabel berichtet worden, der Königin, also berichtet worden ist, was da geschehen ist, da hat sie einen Diener losgeschickt und der sollte Elia sagen, was du den Propheten getan hast, das tue ich morgen dir. Morgen, Elia, ist dein Kopf ab. Und wisst ihr, was uns gesagt wird, bringt in uns Vorstellungen hervor. Und er sah, wie sein Kopf rollte, denn er hatte ja gerade 450 Baalspropheten den Kopf abgeschlagen. Und er sah, wie das aussah. Und er sah seinen Kopf rollen und hat dieser Vorstellung Raum gegeben. Das war die Vorstellung für ihn, was der Teufel machen wollte mit ihm. Und das löste in ihm Angst aus und er lief 2 Tage Richtung Süden, von Jezreel Richtung Süden. Und dann legte er sich unter einen Baum und sagte, oh Gott, es ist genug. Nimm meine Seele von mir. Ich bin nicht besser als meine Väter. Er war so enttäuscht darüber, dass er Angst bekommen hatte und dass er dieser Vision oder dieser Vorstellung geglaubt hat und dann davongerannt ist. So, und von daher, das ist das selbe Wirken des Teufels heute. Er versucht uns durch die Nachrichten, wenn wir Fernsehen schauen, versucht er uns Bilder zu geben und uns zu zeigen, was mit uns geschieht. Und das kann dann so weit führen, also ihr alle müsst eure Heizung, den Ölbrenner raus und den Gasbrenner raus und das wird alles so teuer und wenn ihr keine Wärmepumpe habt, die Wärmepumpe kostet, weil ihr keine richtige Heizkörperanlage im Hause habt und so, das alles muss alles geändert werden, das kann so 40.000, 50.000 Euro kosten, ja, und dann sehe ich das und ja, beruhigt der Staat, ja, wir bezahlen so und so viel Prozent dazu, aber übrig bleiben dann immer noch 30.000, die man bezahlen muss, die man nicht hat. Ich jedenfalls nicht, habe sie nicht mal auf der Hand, aber in der Tasche Gottes ist das Geld und da muss ich drankommen. Ja, okay. Und dann kriegt man die Vision. Man verliert das Haus, man ist über 70, man bekommt keinen Kredit mehr von der Bank. Und man sieht das alles, wie man in Verarmung kommt. Und dann kriegt man vom Staat zugewiesen ein Wohnklo mit Kochnische. Wo lasse ich meine ganzen Bücher? Wo Na, versteht ihr, es kommen diese Vorstellungen. Und dann kommt Angst mit diesen Vorstellungen. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und ein Wort der Gegenwehr ist, dass der Vater im Himmel gesagt hat, ich versorge euch, werft alle Sorge auf mich, ich sorge für euch. Ich sorge für euch. Und dann bekommt man eine ganz andere Fantasie, eine ganz andere Vorstellung. Und dann sieht man, ja, wie man, sehe ich gerade jetzt, draußen in den Garten geht, dann hängen am Baum nicht die Äpfel, sondern 200-Euro-Scheine, die Engel dahin gehängt haben. Okay, ich mache es ein bisschen lustig, ne? Aber es ist doch für Gott kein Ding unmöglich. Es ist doch kein Ding unmöglich. Ja, ist doch egal, wie er mich versorgt, was er macht. Aber ich denke, dass wir positive, gute Vorstellungen haben sollen. Karin hat vorhin aus Jeremia, welches Jahr Jeremia war das, vorgelesen, dass Gott sagt, ich habe gute Gedanken für euch und nicht Gedanken des Leides. Ich habe Gedanken des Friedens, des Schaloms für euch und nicht des Leides, dass ich euch gebe, das sagt die alte Luther-Übersetzung, dass ich euch gebe das Ende, auf das ihr wartet. Wenn ich negative Vorstellungen habe, ja, dass mein Kopf rollt, na, der rollt natürlich nicht, der bleibt drauf, Gott sorgt dafür. Aber wie Elia, wenn er diese Vorstellung hat, ja, dann wartet er darauf förmlich, dass das geschieht. Und dann, wenn er nicht abgehauen wäre, dann wäre das so geschehen. Es sei denn, er hätte keine Angst gehabt und hätte gesehen, dass er stark vor Isabel steht, in der Kraft Gottes, in der Macht des Allmächtigen, dass sie ihm gar nicht nahe kommen kann und wer es auch immer versucht, umfällt und nichts bewirken kann. Ja, unsere Vorstellungswelt muss in Übereinstimmung kommen mit dem Wort Gottes und es geht sogar so weit, dass wir uns vorstellen sollen, was Jesus gemacht hat, dass wir das machen. Denn Jesus hat gesagt in Johannes Kapitel 14, Vers 12, ihr werdet die gleichen Dinge tun, die ich getan habe und werdet sogar noch größere Dinge tun. Das heißt also, unsere Vorstellungswelt, wir müssen die umprogrammieren durch das Wort Gottes, dass wir die Vorstellung bekommen, ach, der ist ein Toter, Jesus hat den auferweckt und ich sehe jetzt den Toten, wie er aufsteht und wieder lebendig wird. Und dann gehen wir und beten, denn das, was wir in unserer Vorstellung sehen, das glauben wir. Ja, Vorstellung und Glaube sind eins. Wenn die Vorstellung schlecht ist und unser Leben, dass wir sehen in der Vorstellung, dass unser Leben beeinträchtigt wird, dann glauben wir daran, dass das geschieht. Und das ist Unglaube. Okay, also, Jeremia 29,11. Okay, so, und weil Elia abgehauen ist, weil er Angst hatte, eine schlechte Vorstellung hatte, deshalb konnte er kein Reformator für Israel sein. Er hat die Erweckung gebracht, er hat das Volk und den König zur Umkehr bewegt, dass sie ausgerufen haben auf dem Karmel, der Herr ist Gott und nicht Baal. Aber er konnte keine Reformation bringen. Alle im Volk, dafür hat die Isabel schon gesorgt, haben mitbekommen, dass Elia vor Angst abgehauen ist. So, und da ist er gescheitert, aber er sollte den Reformator ausbilden. Und das war Elisa. Und Gott sagte dem Elia, mach Elisa zum Propheten an deiner Stadt. Und dann ging er, suchte Elisa, fand ihn und warf ihm seinen Prophetenmantel über und sagte ihm, folge mir. Und das tat Elisa und Elisa wurde ein Prophetenschüler von Elia. Also Elia hat den Reformator ausgebildet und Elia folgte Elia, wo Elia auch hinging. Er war beständig bei Elia. Ja, vielleicht hat er vor dem Zimmer von Elia vor der Tür gelegen. Also er war dem Elia sehr nahe und wollte weiterhin auch sehr nahe an Elia dranbleiben. Jetzt lasst uns lesen 2. Könige, Kapitel 2, Vers 1. Und dann werden wir den Versen, den folgenden, dann folgen. Aber erstmal Vers 1. 2. Könige 2, Vers 1. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, Entrückung, gingen Elia und Lisa von Gilgal weg. Die waren also in Gilgal. Und ich gehe davon aus, dass sie längere Zeit in Gilgal waren, dass es dort in Gilgal auch Prophetenschüler gab. Und Elia bildete nicht nur Elisa aus, sondern auch die anderen Prophetenschüler. Gilgal meint Wendepunkt oder Kreis oder Wagenrad oder Rollwerk oder Abwälzung. Aber wir gehen mal mit diesem Begriff Wendepunkt um. Ja, da hat sich etwas gewendet in Gilgal. Das Volk Israel zog aus Ägypten aus, zog 40 Jahre in der Wüste umher und kam dann von der anderen Seite des Jordans, also vom Osten, zum Jordan und überquerten den Jordan. Der Jordan wich zurück nach rechts und nach links und sie konnten trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Und dann kamen sie nach Jericho und nahmen Jericho ein. Und dann gingen sie weiter nach Bethel, da komme ich gleich noch zu Jericho und Bethel, und kamen nach Gilgal. Und in Gilgal war ein Wendepunkt für Israel. Dort verschwand die Feuersäule, dort verschwand das Gewölk, wie habe ich das hier benannt? Dort die Wolke, also die Wolke, die über ihnen war. Und das Manna wurde ihnen nicht mehr gegeben. Da war ein Wendepunkt. Das heißt also, von Gilgal nahmen sie das Land Israel ein. Und sie besäten das Land und ernteten und hatten wieder zu essen aufgrund ihrer Arbeit. Also das war ein Wendepunkt. Gilgal war der erste Lagerplatz der Israeliten, als sie ins verheißene Land kamen. Da war die Zeit der Wüstenwanderung zu Ende. Und Elia und Elisa befanden sich in Gilgal. Und dort sagte der Herr dem Elia, dass er ihn in den Himmel holen wollte. Hat er das zu dir auch schon mal gesagt? Er will mich in den Himmel holen. Nur der Weg in den Himmel ist nicht unbedingt in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tagen getan. Ja, aber er will dich und mich in den Himmel holen. Er will dich und mich entrücken. Vielleicht, ihr kennt die Geschichte, vielleicht kommt ja solch ein Wagen, solch ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen und du wirst abgeholt. Aber bedenke, die auf den Parkplätzen sind, die schon in den 2 Jahrtausenden in Christus gestorben sind, die werden zuerst aufgeweckt und die werden zuerst abgeholt. Der Geist Gottes bewirkt, dass die Gebeine und wenn es Asche ist, alles zusammengefügt wird und wenn alles zerstreut wurde im Meer oder so von einem Gläubigen, das wird wieder zusammengefügt. Gott ist Gott, ihm ist alles möglich. Aber ich plädiere, es ist biblisch, den Körper beerdigen zu lassen. Ja, aber Gott ist auch das nicht unmöglich, zerstreute Asche wieder zusammenzufügen. Okay. Ja, und da verließen Elia und Elisa Gilgal. Ich kann hier all das nur anreißen, ja, was ich sage. Es gibt bestimmt noch Möglichkeiten von tieferer Auslegung dessen, was ich hier uns gleich noch weiterhin sagen werde. Und die Bibel ist ja, das kann ja so vielfältig ausgelegt werden. Die ist ja, das Wort Gottes ist ja, und die Geschichten, die durch das Wort Gottes hervorgebracht wurden, das sind ja also nicht nur Geschichten, sondern das sind tatsächliche Geschehnisse. Und ja, also, das Volk kam bis Gilgal und dann nahm es das Land ein. Und jetzt sollte Elia den Weg, den das Volk Israel gegangen war, Jordan, Jericho, Bethel, Gilgal, sollte jetzt Elia von Gilgal nach Bethel, von Bethel nach Jericho, von Jericho zum Jordan und über den Jordan dort auf die andere Seite im Osten, dort sollte er hinkommen. Und da verließ Elia und Elisa Gilgal. Sie zogen aus ihrer täglichen Routine ihren Lauf im Kreis, ja, das Hamsterrad immer wieder tagtäglich dasselbe, ja. Da sollte Elia jetzt heraus und sich in Bewegung setzen. Und jetzt lasst uns mal Vers 2 und 3 betrachten. Da heißt es, und Elia sprach zu Elisa, bleib du hier. So hört sich das an, ne? Bleib du hier. Bleib in Gilgal. Hier ist es doch wunderbar. Ja? Hier hast du andere Propheten, mit denen du gelernt hast und die Gemeinschaft ist super. Bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, und das war Vers 2, aber im Grunde, in einer anderen Übersetzung, die ich gelesen habe, ist noch die Hinzufügung, wehe mir, wenn ich dir nicht folge. Wehe mir, Elia, wenn ich dir nicht folge. Jetzt Vers 3, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Mit der Stimmung, ey, denkt ihr, ich bin blind? Was erzählt er mir das? Ich weiß das wohl, schweigt still. Also, Elisa ließ sich nicht davon abhalten, Elia zu folgen. Das war ein Test. Elia sprach, bleib du hier. Und Elisa war ungehorsam. Bleib du hier. Aber Elia hat das gesagt, um ihn zu testen. Und das war ein Test Gottes. Bleib du hier. Werde hier in Gilgal ansässig. Denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Zur Zeit, als Luther die Reformation hervorbrachte, war es für die Christenheit ein Wendepunkt. Die katholische Kirche war zu der Zeit so in Irrlehre verstrickt, dass, also wenn man die Geschichten in der Bibel, das will ich vorwegnehmen, liest, im Alten Testament, wurde Gilgal zu einem Ort, wo Verirrungen waren und durch die Verirrungen etwas Verkehrtes hervorgebracht hat in Beziehung zu Gott. Ja. Und Luther kam und predigte, wir sind durch die Gnade Gottes aus Glauben gerechtfertigt und gerettet. Es ist die Gnade Gottes, die uns sogar den Glauben gibt, dass wir glauben können, dass wir durch Gnade gerettet sind. Habt ihr das gehört, was ich gesagt habe? Es ist die Gnade Gottes, die uns Glauben gibt, die uns in den Glauben führt, dass wir glauben können, dass wir durch Gnade gerettet sind. Halleluja. Und das war der Wendepunkt, weil die Kirche predigte, du musst Werke zu dem, was Jesus getan hat, noch hinzufügen. Nein, es ist Gnade, die bewirkt, dass wir glauben können, dass wir durch Gnade gerettet sind. Und es ist dieser Glaube, und das ist wieder Gnade, dass wir entsprechende Werke des Wortes Gottes, wie es uns das Wort Gottes sagt, tun können. Das war ein Wendepunkt. Und ab dem Zeitpunkt ging es im übertragenen Sinn von Gilgal nach Bethel. Und dann kamen Erneuerungsbewegungen. Da war Zinzendorf in Deutschland, der brachte tiefergehende Offenbarungen hervor, als Luther sie hatte. Und da war ein Engländer bei Zinzendorf in Herrnhut, wo der seine Station hatte. Und das war John Wesley. Und John Wesley ging zurück nach England und predigte das Wort Gottes. Und es geschahen mächtige Wirkweisungen des Heiligen Geistes. Und er brachte eine Erweckung in England hervor. Und diese Erweckung wurde dann die Methodistenbewegung genannt. Ich sage das jetzt einfach so, das weiß ich jetzt nicht, ob das ein Bild für Bethel ist, sondern es ging Richtung Himmelfahrt. Und aus dieser Methodistenbewegung kam die Pfingstbewegung hervor, dass wiederentdeckt wurde, das Beten in anderen Sprachen und dass wir mit dem Heiligen Geist getauft werden müssen, um in anderen Sprachen zu beten. Und aus der Pfingstbewegung kam die Heilungsbewegung, die Wort des Glaubensbewegung, die charismatische Bewegung, die prophetische Bewegung, die apostolische Bewegung. Und wir warten jetzt zur Zeit darauf, dass es durch den Jordan geht. Und der Jordan ist ein Bild für den Tod. Das ist der Fluss des Todes, der in das Tote Meer hineinfließt. Okay, da kommen wir noch zu. Okay, Bethel. Sie kam also nach Bethel und Bethel heißt Haus Gottes oder Gottes Ort. Als der Sohn Isaaks, Abraham, Isaak, also Jakob, fliehen musste vor seinem Zwillingsbruder Esau, weil er ihn übervorteilt hatte, kam er an diesen Ort, der damals noch Luz hieß. Und er legte sich dort schlafen, legte seinen Kopf auf einen Stein und er träumte des Nachts und sah eine Leiter, auf den Engel herab und heraufstiegen. Und oben am Ende der Leiter sah er Gott und Gott sprach zu ihm. Und ich sehe jetzt gerade unsere DNA, die sieht auch aus wie eine Leiter. Und es wurde herausgefunden, ich kann das nicht beweisen, wurde herausgenommen, dass in jeder menschlichen DNA der Name Gottes geschrieben ist. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja, wunderbar. Ja. So, die Leiter. Ja. Und als er dann am Morgen erwachte, da sagte er, hier ist Gott. Und hier werde ich, wenn ich wohlbehalten wieder zurückkomme und du mich beschützt, dann werde ich hier für dich ein Haus bauen. Ich nenne diesen Ort Haus Gottes. Und dann salbte er den Stein, auf dem sein Kopf gelegen hatte, mit Öl. Und dann sagte er, Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, soll zu einem Steinmal, zu einem Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Da ist so viel drin in Bezug zum Geben des Zehnten. Der Zehnte gehört also in das Haus Gottes. Und der Zehnte, der wurde nicht erst durch das Gesetz hervorgehoben, sondern Jakob wusste schon über das Zehntengeben Bescheid. Also hinter dem Geben des Zehnten steckt ein ganz tiefes Geheimnis. Von Adam an bis Noah, Adam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die nachkommenden Söhne, bis Noah waren 10. Und mit dem 10., mit Noah, begann eine neue Zeit. Es ging durch das Wasser, welches die ganze Erde bedeckte, hindurch in eine neue Welt. Und von Noah, also von seinem Sohn Sem, bis Abraham waren wieder 10 Nachkommen. Und mit Abraham begann Gott etwas ganz Neues. Er startete ein neues Volk. Also das mit dem Zehnten ist wirklich bedenkenswert. Ja, während der Zeit des Gesetzes wurde der Zehnte aufgrund des Gesetzes gegeben, aber die Zeit des Gesetzes ist vorbei und bevor das Gesetz gegeben wurde, lebten Abraham und seine Nachkommen bis Mose im Glauben. Von Abraham heißt es, dass er Gott glaubte und dass der Glaube ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Und dann lesen wir, dass Abraham eine Begegnung hatte mit Melchisedek. Melchisedek ist ein Bild für Jesus. Und Melchisedek kam zu ihm mit Brot und Wein. Und das ist ein Bild für das Abendmahl, für Blut Jesu und Leib Jesu. Und dann heißt es, und Abraham gab den Zehnten von allem, was er in diesem Krieg, der zuvor stattfand, allem den Zehnten gegeben hat. Um es kurz zu sagen, mein Leben gehört zu 100% Jesus. Und ihm gehört alles, weil mein Leben ja ihm gehört, gehört ihm alles, was mir gehört. Ist das nachvollziehbar? Im Grunde schon, ne? Wenn mein Leben ihm gehört, gehört ihm auch alles, was ich habe. Und weil alles, was ich habe, ihm gehört, habe ich über das, was mir gehört, auch kein Bestimmungsrecht mehr. Das heißt also, er darf über das bestimmen, was ich habe, weil es ihm gehört, weil ich ihm gehöre. Und nun hat Gott das so gemacht, dass ich mit dem Zehnten bekunde, mein Leben gehört dir. Ich bekunde mit dem Zehnten, mein Leben gehört dir. Und Gott sagt, okay, du kannst mit den 90%, die übrig geblieben sind, dein Leben einrichten. Du bekundest mit dem Zehnten, dass du mir gehörst. Und du bekundest mit dem Zehnten, dass du mir vertraust, dass ich dich versorge. Was sagte denn hier Jakob? Wenn du mich heile zurückbringst, dann werde ich hier ein Haus Gottes bauen und dann werde ich von allem, was du mir gibst, den Zehnten geben. Dem Haus Gottes, dem Zehnten geben. Dann ist nicht Schluss, du hast mir gegeben, davon habe ich dir den Zehnten gegeben. Jetzt ist Schluss, jetzt kommt nichts mehr von dir. Nein, es kommt Neues. Es kommt Neues. Und Gott möchte Vermehrung geben, Vermehrtes. Okay, das war eine kleine Abhandlung über den Zehnten. Ich durfte da ein Buch schreiben. Und das heißt das Geheimnis des Zehnten. Und Karin und ich, wir geben also nachdem ich gläubig wurde, hatte ich keine Ahnung darüber, aber schon nach einem oder anderthalb Jahren bekam ich Einblick, dass also ich gebe schon fast 50 Jahren mit Karin zusammen den Zehnten. Ja? Und ich bekunde damit, Gott, du bist mein Versorger. Und wir sind auch immer durchgekommen, Halleluja. Und weil wir treu waren im Geben, konnte ich auch den Glauben aufbringen, natürlich mit anderen, die damals mit dabei waren, dass wir dieses Zentrum hier kaufen konnten und bis heute bezahlen konnten. Und ich könnte jetzt, das ist aber heute nicht meine Predigt, viel über das erzählen, wie wir versorgt worden sind, ja, dass wir immer durchgekommen sind und dass wir auch als Gemeinde jetzt diese fast 30 Jahre, wo wir hier dieses Zentrum haben, immer bezahlen konnten. Okay, die Prophetenjünger in Bethel, die wussten von Elias Himmelfahrt, sie gingen aber nicht mit ihm, sie waren in Bethel sesshaft geworden. Viele sind in Gilgal geblieben, im übertragenen Sinn, sage ich einfach mal so, sind in der evangelischen Kirche, sind in der reformierten Kirche, sind in Freikirchen, die dadurch hervorgekommen sind und sind dort sesshaft geblieben und gehen nicht mit. Die in Gilgal waren, gingen nicht mit nach Bethel. Und die in Bethel waren, das lesen wir gleich noch, die gingen nicht mit Elia nach Jericho. Die waren sesshaft. Die waren in ihrer Gemeinschaft und fühlten sich wohl und dachten, es geht ihnen gut. Wir haben ja alles, ja, es ist ja schön hier, was wollen wir mehr? In diesem Zusammenhang werde ich gerade erinnert an einen Pastor. Und dieser Pastor war in einer Pastorenrunde, Hannover und Region bis Bielefeld, bis Magdeburg, kamen Pastoren aus Freikirchen zusammen und Karin und ich waren auch darunter. Und ein Pastor sagte, oh, ich fühle mich so wohl. Ich mag die Vineyard-Bewegung. John Wimber, ich weiß nicht, wer den noch kennt, aus den 80er, 90er Jahren. Das war ein sehr starker Mann Gottes. Und wir waren, 1992 war es, glaube ich, in Bern, in der Schweiz, bei einer Konferenz mit John Wimber. Und das war eine super Konferenz. Und dann sagte John Wimber, einfach Heiliger Geist, komm. Und dann ging da etwas los im Saal. Die einen weinten, die anderen lachten. Es rollten sich Leute, es geschahen Heilungen. Und ich lachte und lachte und lachte und lachte und lachte. Es war so herrlich. Der Heilige Geist war gekommen. Also wirklich, es war stark. Und wenn er betete, Kranke wurden gesund. So, und er sagte, ich will gar nicht weiter. Ich bin jetzt bei John Wimber angekommen und das reicht mir. Es ist so schön, mit John Wimber in seiner Bewegung zu sein und in dem zu gehen, was der macht. Und ich dachte, oh nein, sollte das alles sein? Es war schön, es war super. So, und mir lag es schon immer am Herzen, wir müssen weiterziehen. Und dieser Slogan, Gott hat mehr für dich von Gotteshaus, der hat mich sehr angesprochen. Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für die Jesusgemeinde. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir müssen mit dem Geist Gottes mitziehen. Und nicht sagen, wir haben so eine gute Gemeinschaft. Oh, es ist so schön. Wir lieben uns. Ja, das soll auch so beibehalten werden. Es soll noch schöner werden, was die Liebe betrifft und die Freundlichkeit untereinander. Oh, für Michaela ganz besonderen Segen. Halleluja. Aber es ist super, aber es ist mir zu wenig. Ich will mehr. Lasst uns auch den Slogan haben, himmelwärts. Abraham zog mit seiner Gesellschaft, mit seiner Familie und all denen, die mit ihnen waren, in das verheißene Land, aber die bauten sich kein Haus. Die zogen umher, die wohnten in Zelten. Lasst uns weitergehen mit Jesus, ihm nach. Und wenn er mal sagt, bleib doch hier, dann sagen wir nein. Also verlass jetzt nicht die Gemeinde. Ne? Wir wollen doch alle zusammenziehen. Ne? Wir wollen doch alle zusammenziehen als Gemeinschaft und nicht sesshaft werden. So, auch in Bethel sagte Elia zu Elisa, bleib doch hier, werde sesshaft, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Elia wollte mehr von Gott. Nee, Elisa, muss ich noch korrigieren, hier steht Elia. Elisa wollte mehr von Gott und folgte Elia nach Jericho nach. Er sagte, wehe mir, wenn ich dich verlasse. Jericho meint, Mond regierte. Mondstadt oder auch Duftort oder Ort der Düfte. Jericho, also es geht eigentlich von Gilgal, vom Wendepunkt nach Bethel. Und Bethel war ein guter christlicher Ort, im übertragenen Sinn. Ne? Und da hatte man es mit den Brüdern zu tun. Und wie soll ich das sagen? Das Schwerste oder das Heftigste, was ich in meinem Leben mit Jesus erlebt habe, war, was die Brüder betrifft. Ich habe keine Verfolgung bisher erlebt durch Menschen aus der Welt. Die sind alle ganz freundlich, komme ich zur Sparkasse, die reden, sind redselig, reden mit mir, ich verkündige zwischendurch das Evangelium. Neulich war ich im Türkenladen, guckten alle finster, und ich kam rein und grüßte den Besitzer und der leuchtete plötzlich und war und ich dachte, huch, was geht denn von mir aus? Und dann kam ich zur Kasse und ich guckte ihn freundlich an und der leuchtete auf und war ganz freundlich und also sowas. Aber die Brüder, also in Bethel zu bleiben, ist nicht ganz so angenehm. Also geht's nach Jericho. Und Jericho, die Mondregierte, ist das nicht die Astarte? Hat da nicht die Astarte geregiert, die sich durch die Königin Isabel besonders gezeigt hat? War da nicht der Geist der Isabel zu Hause? Ja, es geht nach Jericho. Hallo, es geht nach Jericho. Es geht nach Jericho. Und auch dort waren Prophetenschüler. Die waren dort schon ansässig. Auch in Jericho kamen Prophetenschüler, die dort ansässig waren, zu Elisa und sagten, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hoch über dein Haupt hinwegnehmen wird? Auch die wussten Bescheid. Und wieder sagte dort Elia zu Elisa, wir sind inzwischen schon bei Vers 6. Wie sind wir denn da so schnell hingekommen? Vers 4, 5 und 6. Lasst uns sie nochmal lesen, dass wir sie nicht verpassen. 4, 5 und 6. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Der hat nicht gesagt, dass ich dich mitnehmen soll. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Du hast mir gesagt, dass ich dir folgen soll. Ja, und das Wort, was du mir am Anfang gesagt hast, das gilt. Ich soll dir folgen, also folge ich dir. Ich lasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Ihr Besserwisser, warum sagt ihr mir das? Ich weiß es doch auch. Vers 6, und Elia sprach zu ihm, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Das Wort galt, du hast gesagt, ich soll dir folgen. Und was du jetzt sagst, das zählt für mich nicht. Ich folge dir, wohin du gehst. Ich habe eine große Erwartung, denn dort, wo du hingehst, da wartet Segen auf mich. Ich folge dir, Jesus. Ich bleibe nicht in Gilgal, ich bleibe nicht in Bethel, ich bleibe nicht in der Theologie der evangelischen Kirche, ich bleibe nicht in der Theologie der Baptisten, ich bleibe nicht in der Theologie der Methodisten, also der Heiligungsbewegung, ich bleibe nicht in der Theologie der Pfingstler. Ja, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ich bleibe nicht in der Theologie der Heilungsevangelisten und der Wort des Glaubens Prediger. Ich bleibe nicht in der charismatischen Bewegung. Ich bleibe nicht in der prophetischen Bewegung. Ich bleibe nicht in der apostolischen Bewegung. Das nehme ich alles mit, was ich da gelernt habe. Aber ich ziehe mit dir, Jesus, ich ziehe weiter. Ich gehe mit dir über den Jordan. Elisa hatte ein Ziel vor Augen. Er wollte die Bevollmächtigung. Ihm ist ja gesagt worden, du sollst Prophet an meiner Stadt werden. Er wollte dafür die Bevollmächtigung. Jordan, der Jordan meint herabfließender. Herabfließend, ja, jeder Fluss fließt herab, also auch der Jordan. Aber er wird auch hinabeilender genannt. Also der Fluss des Todes eilt hinab. Hinabeilender. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das Frühstück hat mir vorhin gut geschmeckt. Es ist schon wieder vergangen. Es macht mir Spaß, das Wort Gottes hier zu verkündigen. Aber es geht vorüber. Dann kommt das Mittagessen. Ich erfreue mich daran. Und dann ist es vorbei. Alles, was diese Welt betrifft, geht vorüber. Ich bin 72 Jahre alt. Wo sind die Jahre geblieben? Der Hinabeilende, das ist der Jordan. Und je älter ich geworden bin, umso eiliger hat es der Hinabeilende. Als Kind ging alles ganz langsam. Ich glaube, dass die Zeit dieselbe bleibt, aber das Bewusstsein in mir, das ist ein ganz anderes geworden. Und also, ich habe den Eindruck, dass mein Leben hineilt zum Toten Meer. Aber es gibt die Erlösung, Halleluja. Oder es geht hinab zum Toten Meer, das ist auch ein Name, der Abstieg, an Abstürzen oder stromschnellen Reich wird der Jordan auch benannt. Und der Jordan ist ein Symbol für den Tod. Ja, wir schwimmen im Jordan mit. Der kommt ja aus dem Norden von Israel, See Genezareth, und schwimmt und fließt hinab ins Tote Meer. Also, der Jordan ist ein Symbol für den Tod. Ach, man sagt ja auch, der ist über den Jordan gegangen. Ja? Aber wir gehen auch über den Jordan. Trockenen Fußes. Der Jordan ist ein Symbol für den Tod und somit ein Bild für das Kreuz. Ja, es werden, wenn Menschen beerdigt werden, wird ein Kreuz damit hingestellt oder auf den Grabstein wird ein Kreuz mit eingraviert. Jesus starb am Kreuz. Also ist der Jordan auch ein Bild für das Kreuz Christi. Um in den Himmel zu gelangen, muss man durch den Jordan. Sich im Glauben mit Christus am Kreuz für gestorben halten. Was meint das? Wenn ich mich im Glauben für gestorben mit Christus am Kreuz halte, dann fließe ich nicht mehr mit dem Jordan zum Toten Meer, komme nicht in das Totenreich. Wenn ich sterbe, geht es ins Paradies, aber komme nicht ins Tote Meer, ins Totenreich. Und das ist das Evangelium. Es ist wichtig zu erkennen, wo ich gleich noch zu komme, aber ich will es an dieser Stelle schon sagen. Elia ging zum Jordan, nahm seinen Prophetenmantel und schlug auf das Wasser des Jordans. Und dann blieb das Wasser des Jordans zurück und die andere Seite, es floss ab. Und Elia und Elisa konnten trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Sie wurden von den Wassern nicht mitgerissen, von den Wassern, die hinabeilten. Wenn wir uns im Glauben für gestorben mit Christus am Kreuz betrachten, dann gehen wir trockenen Fußes durch den Jordan, denn Jesus ist stellvertretend dort am Kreuz gestorben. Er ist, nachdem er gestorben war, begraben worden und er ist in das Totenreich hineingegangen, so heißt es im Petrusbrief, und hat dort den Toten das Evangelium verkündigt. Also, Elisa ist mit Elia trockenen Fußes durch den Jordan gegangen. In diesem Zusammenhang, es sieht nicht so aus, aber ich sage es einfach mal, Elisa ist Huckepack gewesen mit Elia, oder anders ausgedrückt, er ist mit Christus im Glauben dort am Kreuz gestorben. Dort sind wir Huckepack, ja, mit Jesus durch den Tod gegangen, ohne von den Wassern des Todes ertränkt zu werden und zum Toten Meer hin transportiert worden. Sind wir nicht. So, und die Prophetenschüler sind in Jericho sesshaft gewesen. Die aus Jericho, seien Prophetenschüler, die standen abseits vom Jordan und schauten von Ferne zu. Auch diese Christen gibt es, die schauen von Ferne zu, sind Christen, schauen von Ferne zu, was da in dieser neuen Erweckungsbewegung geschieht. Gehen nicht rein, schauen aber von Ferne zu. Und das hat mal jemand Folgendes geschrieben. Sie kommen nicht, um sich für ihr Herz einen Segen zu holen, sondern um ein Urteil zu haben. Sie müssen nachher einen Artikel darüber schreiben, für ihr Blatt oder eine Broschüre über die Bewegung. Da werden kostbare Wahrheiten verkündigt, da werden Ströme von Segen lebendig und sie gehen leer aus. Sie traten gegenüber von Ferne. Sie schauen nur von Ferne. Ach, wieder irgend so was Neues. Ja, uns geht es doch hier gut und wir erleben Jesus. Wir damals im Jesus-Treff in Hannover, Mitte der 70er Jahre, wir haben im Namen Jesu großartige Dinge erlebt, Kranke wurden geheilt, Drogenabhängige wurden befreit, Besessene wurden frei, Dämonen fuhren also aus. Und dann kam die Lehre über den Heiligen Geist. Wozu brauchen wir jetzt die Lehre über den Heiligen Geist? Im Namen Jesu haben wir doch alles. Und dann war ich da in Gilgal, im übertragenen Sinn, sesshaft gewesen, bis ich erkannte, der Heilige Geist ist von Jesus gesandt worden, dass ich mit ihm Gemeinschaft haben soll und dass ich mit ihm sprechen soll und es dann auch tat und ihn anredete. Und dann begann eine ganz neue Ära und ich war los von Gilgal und kam nach Bethel. Die Zeit Bethels ist vorbei. Wir sind in geistlichen Krieg hier, wir sind in Jericho, wir sind auf dem Weg Richtung Jordan, obwohl wir schon über dem Jordan sind, ja, mit Christus gekreuzigt, trockenen Fußes durch den Jordan. Die Stromschnelle des Jordans hat uns nicht mitgerissen. Aber wir bleiben nicht stehen. Wir werden nicht sesshaft. Das will ich nicht. Wer abseits gegenübersteht, der ist nicht im Geschehen. Und in Hesekiel 47 wird berichtet von dem Tempel, aus dem Wasser aus einem Tor herausfloss. Und das Wasser ging zuerst bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Waden, dann bis unter den Hals. Und dann war das Wasser so tief, dass man nicht mehr drinnen stehen konnte, sondern schwimmen musste. Und dieses Wasser, wird berichtet, das floss in das westliche Meer, Mittelmeer, und floss Richtung Totes Meer und machte das tote Meer lebendig. Und weißt du, du bist solch ein Tempel, aus dem das lebendige Wasser hervorquellen soll, hervorfließen soll. Am Anfang, wenn du Jesus kennengelernt hast und ihm nachfolgst, ist es vielleicht so, dass aus dir nur so viel Wasser fließt, dass es bis zum Knöchel reicht. Aber wenn du ihm weiterhin folgst und nicht sesshaft wirst, dann wird das mehr und mehr und mehr. Und dann irgendwann kannst du da nicht mehr drin stehen, sondern schwimmst da drin und schwimmst mit und machst mit diesem Strom alles, wo dieser Strom hinfließt, lebendig. Jesus sagt doch in Johannes Kapitel 7, wer so glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dann du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist will aus dir herausfließen. So, und da gab es neben diesem Strom Teiche und Lachen. Und da steht geschrieben, die werden nicht gesund. Wenn man sesshaft geworden ist, dann wird man Brackwasser. Dann, man muss mitfließen mit dem Heiligen Geist. Ja, wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir müssen, wenn der Heilige Geist sagt, es geht jetzt weiter, müssen wir mit ihm mitziehen. Während der Corona-Zeit, da sind einige von uns nicht mehr mitgegangen, sind sesshaft geworden. Aber wir wollen weiter. Wir wollen weiter. Wir wollen das Ziel erreichen, himmelwärts, entrückt werden in die Gegenwart Jesu Christi, in die Gegenwart Gottes des Vaters. Ach, ich habe was vergessen. Ich werde gerade daran erinnert. Wir gehen noch mal zurück nach Bethel. Da hat ja Jakob diese Leiter gesehen, wo die Engel hernieder und herabkamen. Und in Johannes 1, Vers 51, das muss ich euch noch mitteilen, da heißt es, da sagt Jesus, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn, über sich, sagt Jesus, über mir fahren die Engel auf und ab. Da, wo ich bin, ist diese Leiter. Und wo ist Jesus jetzt, was dein Leben betrifft? Wo ist Jesus jetzt, was dein Leben betrifft? In dir. Er ist in dir. Also steigen die Engel in dir zu Jesus. Zu Jesus, wie heißt es, hinauf und herab. Das heißt also, die Engel steigen hinauf und herab. In dir ist diese Leiter, weil Jesus in dir ist. Hast du das schon mal gehört? Man kann den Vers lesen und man liest drüber hinweg. Ja, wenn Jesus in mir ist und wenn die Engel hinauf und hinab steigen, um Jesus zu segnen. Ja, denn steigen die hinauf und hinab von dir aus, weil Jesus in dir ist. Also, dein Körper ist ein Haus Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes. Dein Körper ist ein Haus Gottes. Dein Körper ist Bethel. So, jetzt zurück zu Elia und Elisa. Die beiden gingen trockenen Fußes durch den Jordan. Der Mantel der Prophetie lässt die Wasser des Todes zurückweichen. Sie konnten trockenen Fußes hindurchziehen. Und wir sind mit Christus gekreuzigt und wir gehen trockenen Fußes durch den Jordan hindurch. Und das ist nicht nur einmalige Sache, ja, sondern in diesem Leben, das, der Geist dieser Welt ist der Fluss des Todes. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Die Welt ist der Fluss des Todes. Beständig gehen wir trockenen Fußes durch den Geist dieser Welt. Können wir mal drüber nachdenken. Elia und Elisa gingen trockenen Fußes durch den Jordan. Und das ist ein Bild dafür, dass der Tod keine Macht über sie hatte. Wir sind doch mit Christus am Kreuz gestorben. Wie kann der Tod uns denn noch töten? Wir sind doch schon mit Christus getötet worden. Unsere Sündernatur, die alte Natur. Und wir sind mit Christus auferstanden und sind eine neue Natur geworden, eine neue Schöpfung. Ja, also dieser Durchgang von Elia und Elisa war einmalig. Aber wir gehen beständig trockenen Fußes durch den Geist, durch den Todesgeist dieser Welt. Tanzen, das ist so. Und wir haben den Mantel des Elia, das ist der Heilige Geist. Und wenn der Feind mit seinen Todesgeistern angreift, dann schlagen wir den Prophetenmantel auf die drauf und die werden dann zurückweichen müssen im Namen Jesu und wir gehen wieder trockenen Fußes durch den Geist dieser Welt. Elia musste den Tod nicht schmecken. Er ging ohne Tod in Gottes Herrlichkeit. Aber Jesus hat den Tod stellvertretend für uns geschmeckt. Er ist stellvertretend gestorben, damit wir trockenen Fußes durch den Jordan gehen können. Wer trockenen Fußes durch den Jordan geht, ist mit Christus gestorben. Galater 2,19. Ich bin mit Christus gestorben, sagt der Apostel Paulus dort. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Also, und ich bin mit ihm am anderen Ufer angekommen. Mit Kreuz und Selbstverleugnung geht es trockenen Fußes durch den Jordan. Ja, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um Jesu Willen, der wird es erhalten. Durch das Kreuz gelangen wir in Einheit mit Christus, sodass wir in Übereinstimmung mit ihm leben können. Nach dem Kreuz folgen wir Jesus nicht mehr nach, sage ich jetzt mal provokativ. Wenn wir mit Christus am Kreuz gestorben sind, folgen wir Jesus nicht mehr nach. Wir sind doch gestorben. Nachfolger haben sich noch nicht ganz in den Tod Christi gegeben, sie folgen ihm nach. Hinterher! Also was sind Jesu Nachfolger, die mit ihm sich für gestorben halten, mit Jesus am Kreuz? Das sind Jünger geworden, um es mal so auszudrücken. Und Jünger sind Lernende, sind die, die in Übereinstimmung gebracht werden mit dem, was sie in Christus geworden sind. Vers 9 bis 13. 2. Könige 2, Vers 9 bis 13. Oh ja, Könige, okay. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Ich will die doppelte Salbung. Mir genügt nicht, was du hattest. Ich will das Doppelte von dem. Weiter. Er sprach, du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht geschehen. Weiter. Oh, ich lese doch lieber hier, wird es nicht geschehen. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Elia fragte Elisa, was wünschst du dir? Elisa wollte die doppelte Salbung und er bekam sie. Elia sagte zu ihm, wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Elia wandelte wie Henoch mit Gott und fuhr in den Himmel. Richtung Himmel, das muss unser Slogan sein. Richtung Himmel, wir bleiben nicht stehen, wir sind nicht sesshaft, wir folgen dir, Jesus. Wir wollen mit dir gehen, Heiliger Geist. Elisa sah Elia in den Himmel auffahren, seine Augen waren für die Welt Gottes geöffnet. Elia war für Elisa wie ein Vater gewesen. Und das rief Elisa ihm nach. Mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter. Und dann tat Elisa eine prophetische Handlung. Er zerriss seine Kleider in zwei Stücke. Eine Salbung, die andere Salbung. Doppelte Salbung. Aber er zerriss sein altes Kleid auseinander. Das alte Kleid war nicht mehr zu gebrauchen und hob Elias Mantel auf. Er hatte die doppelte Salbung erhalten. Er brauchte seine alten Kleider, seine Selbstbevollmächtigung nicht mehr. So, wir erhalten du. Vielleicht hast du sie schon erhalten. Wir erhalten die doppelte Salbung, wenn wir unsere Sündernatur am Kreuz mit Christus beendigen. Ja, wir sind mit Christus dort gestorben, aber wir sollen täglich unser Kreuz auf uns nehmen und uns für gestorben mit Christus am Kreuz halten, denn wir wollen ja beständig trockenen Fußes durch den Todesgeist dieser Welt gehen. So, nachdem Jesus von den Toten auferstanden war und die 40 Tage sich immer wieder seinen Jüngern gegenüber blicken ließ, sprach er zu seinen Jüngern, dass sie seinen Frieden annehmen sollten. Nehmt hin. Und dann blies er sie an und sagte, nehmt hin den Heiligen Geist. Und ich persönlich glaube, in dem Moment, als Jesus sie anblies, nehmt hin den Heiligen Geist, dass sie in dem Moment aus Gott geboren wurden. Dass in dem Moment Christus heißt ja der Gesalbte, dass in dem Moment sie eine Salbung bekamen. Dass Jesus sie mit dem Anblasen salbte. Dass sie aus Gott geboren wurden und dass sie Gesalbte waren im Inwendigen. Das war die eine Salbung. Und nachdem Jesus gen Himmel aufgefahren war und die Jünger 10 Tage später versammelt waren in Jerusalem, kam der Heilige Geist auf sie. Das war die andere Salbung, der Heilige Geist persönlich. Und sie hatten die doppelte Salbung. Und du, der du aus Gott geboren bist, hast die eine Salbung. Und die andere Salbung ist der Heilige Geist, der auf dich gekommen ist, durch die Geistestaufe. Und du angefangen hast, in anderen Sprachen zu beten. Alle, die nicht geistgetauft sind, haben die eine Salbung, sind aus Gott geboren, aber haben noch nicht, die den Heiligen Geist nicht erlebt haben, haben nicht die andere Salbung, sind gesalbt, aber haben nicht die doppelte Salbung. Aber alle, die geistgetauft sind und als Zeichen der Geistestaufe in anderen Sprachen beten, haben auch die andere Salbung bekommen und sind doppelt Gesalbte. Der Heilige Geist in uns, aus Christus geboren, aus Gott geboren, Christus in uns. Und der Heilige Geist auf uns, der natürlich auch in uns hineingekommen ist. Je mehr du von Gott erwartest und bittest, umso mehr ehrst du ihn. Wenn wir in falscher Demut sind, dann werden wir vielleicht beten, Herr, bitte dieses eine Mal, ich bitte dich. Und dann bitte ich dich nicht mehr. Hilf mir doch. Ich will dich nicht weiter belästigen. Bitte, hilf mir jetzt. Und dann reicht mir das. Das mag Gott nicht. Er mag es, wenn wir nehmen, von ihm nehmen können, was wir können. Hallo. Wir sollen Gott gegenüber nicht bescheiden sein. Karin hat das neulich erzählt, die liest ja, und ich lese das Buch auch von Reinhard Bonke, und der Geist Gottes sagte zu ihm, hör auf, so bescheiden zu sein. Denke groß. Und wir waren ja öfter in Amerika und da sind die Straßen im Dörfer, gibt es ja fast gar nicht, die sind so breit wie eine vierspurige Autobahn. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja. Also zweispurig auf jeder Seite, sodass vier Autos nebeneinander auf dieser Straße fahren können und nicht gegeneinander stoßen. Und es war alles weit. Und dann kamen wir wieder nach Deutschland, alles schmal. Ja, Straßen, die noch schön breit waren, wurden schmaler gemacht, sodass man mit Millimeterarbeit aneinander vorbeifahren muss. Und dann wurde mir bewusst, in Deutschland ist das kleine Teufelsdenken, Small Devil Thinking. Ja, man denkt so klein. Man denkt so klein, aber Gott ist groß. Und er möchte, ja, dass wir ihm gleichgestaltet sind. Und da ist er am Werk, das zu machen. Ja? Das heißt also, dass wir alles haben, was er hat. Nochmal zurück zum Zehnten. Mein Leben gehört ihm. Und ich bekunde das durch das Geben des Zehnten. Und Gott sagt, ich gehöre dir. Also Gott gehört dir. Und das bekundet er durch das Mahl des Herrn, durch Brot und Wein, durch Fleisch Jesu und Blut Jesu. Mein Leben gehört dir, sagt Gott. Also nicht ein Teil von mir, sondern mein ganzes Leben gehört dir. Wir sind doch vereinigt worden mit Christus am Kreuz. Total vereinigt worden. Wir sind mit ihm gestorben, aber er ist unseren Tod gestorben, damit wir trockenen Fußes durch den Fluss des Todes gehen können. Und das beständig. Und wir sind mit ihm auferstanden und wir sind Miterben mit Jesus. Und Gott, der Vater, hat uns mit Jesus alles gegeben, oder besser gesagt, wir haben alles mit Jesus zusammen geschenkt bekommen. Ne, da drehen sich die Gedanken und wirbeln herum und wissen gar nicht, wo sie hingehen soll. Es ist für unser schwaches Gehirn und unser abtrünniges Herz fast kaum zu glauben. Aber es ist so. Mein Leben gehört Gott durch Jesus Christus und Gottes Leben gehört durch Jesus Christus mir. Und somit alles, was ihm gehört, das sprengt doch unseren Verstand, oder? Und deswegen, weil wir es nicht glauben können, erleben wir so wenig. Und gehen doch dann unsere gewohnten Wege und bleiben doch lieber in Gilgal und bleiben doch, wenn wir weitergegangen sind, lieber in Bethel. Und wenn wir doch weitergegangen sind, bleiben wir doch lieber in Jericho, da können wir kämpfen. Und die Schofare blasen und den Sieg Jesu verkündigen. Aber mit Christus gestorben, mein ganzes Leben gehört ihm. Und dann sehen wir immer nur, mein ganzes Leben gehört ihm. Der hat komische Sachen mit mir vor. Der will mich nach Grönland senden. Aber die andere Seite betrachten wir nicht, dass Gott sich uns geschenkt hat mit allem, was er hat. Und wir dürfen jetzt nehmen nach unserem Verständnis. Ja, wir können ja nur nach unserem Verständnis von ihm nehmen. Unser Verständnis wird geprägt, was Gott betrifft, durch das Wort Gottes. Ich will mehr. Ich bin mit dem, was ich bisher an Verständnis habe, nicht zufrieden. Ich möchte Jesus mehr erkennen, denn alles wird uns zuteil durch die Erkenntnis Christi. So wie ich ihn erkenne, wird mir zuteil, was ihm gehört. Und deshalb möchte ich ihn mehr erkennen. Ich will dich erkennen, mehr. Jesus, ich will dich erkennen. Aber das, was durch die Erkenntnis uns gegeben wird, das ist im Grunde eine Nebensache. Als ich noch nicht aus Gott geboren war und suchte, wie ist das mit dem Leben, da erschien mir Jesus in meinem Zimmer und ich sah ihn, das war wie ein Hologramm am anderen Ende. Wenn ich da hingegangen wäre, hätte ich durchfassen können. So habe ich das empfunden. Aber er sah in meine Augen und ich sah in seine Augen. Und seine Augen sagten mir, ich liebe dich. Es geht um die Beziehung mit ihm. Das ist die wahre Erkenntnis. Um die Gemeinschaft mit ihm. Also der Blick in seine Augen waren mehr als alle Schätze der Erde. Darum geht es. Um diese Gemeinschaft mit ihm. Gott ist Liebe und ich will Gemeinschaft mit ihm haben, weil wenn ich Gemeinschaft mit ihm habe, dann durchdringt mich seine Liebe und nach der trachte ich und will auch nach der trachten und das andere wird uns alles zufallen. Ja, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und somit nach dem Herrn, dem König des Reiches Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Ich benötige seine Liebe, seine Gemeinschaft. Wenn Karin Millionärin gewesen wäre und ich hätte sie geheiratet, nur wegen den Millionen, dann wäre unsere Ehe Hölle auf Erden gewesen. Ja? Sie würde immer sagen, ja, du hast mich nur geheiratet wegen meinem Geld, was ich habe. Da willst du dran, du liebst mich gar nicht, du liebst das Geld. Ja? Und da müssen wir, ich muss da auch umdenken, das andere wird mir zufallen. Ja, Jesus, ich bin nicht bei dir, weil ich das haben will, was du alles hast, sondern ich will dich. Ich will dich und du bist in mir. Gib dich mir zu erkennen. Wenn du dich mir zu erkennen gibst, dann ist das für mich Leben. Wenn ich dich nicht erkenne, ja, dann bin ich auf trockenem Land, unfruchtbarem Land. Ich will dich erkennen, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und da geht es nicht darum, wie in einer Ehe, dass man sich umarmt, sondern es geht darum, dass man inniglich eins ist. Das kann, da fehlen mir die Worte, um uns das zu sagen. Es geht, du bist ich und ich bin du. Wir sind eins. So wie der Vater mit dem Sohn eins ist, so sind wir im Geist, jetzt schon im Geist, mit Jesus eins. Ich in dir, sagt Jesus, und du in mir, sagt Jesus zum Vater. Du in mir und ich in dir. Und wir in ihm und er in uns. So, das, diese Wahrheit möchte ich erleben. Mehr erleben als jemals zuvor. Oh, nun. Aber jetzt ganz, ich denke, das war wichtig, ne? Ja, erwarte Großes von Gott und er gibt dir Großes. Als Jesus in den Himmel auffuhr, hinterließ er uns seinen Mantel. Und dieser Mantel war der Heilige Geist und der kam zu Pfingsten auf die Jünger. Und er ist auf uns gekommen durch die Geistestaufe. Wir sind Bevollmächtigte, wir haben die doppelte Salbung. Und dieser Mantel beinhaltet den fünffältigen Dienst. Der fünffältige Dienst rüstet die Heiligen zum Werk des Dienstes aus, sodass der Mantel des Heiligen Geistes auf den Leib Christi kommen kann oder zur Wirkung gelangt. Wir müssen ausgebildet werden, damit der Mantel, den wir empfangen haben, durch uns zur Wirkung gelangt. Dafür ist der fünffältige Dienst da, dass er uns ausbildet, damit der Mantel zur Wirkung gelangen kann, damit wir Verständnis empfangen, wie es geht. Halleluja. Ja, darüber ist noch viel zu sagen und das war nur mal ein bisschen angekratzt. Ja, und wenn demnächst jemand mal wieder darüber spricht, jemand anderes, dann wird er uns noch Tieferes darüber zu sagen haben. Denn was ich jetzt da erkannt habe und das bisschen, was ich euch mitteilen konnte, darüber möchte ich nicht sesshaft werden. Ich möchte es tiefer erkennen. Ich möchte da tiefer hineinschauen in diese Wahrheiten. Halleluja. Und Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus und wir wollen, Jesus, in inniger Gemeinschaft mit dir sein. Und wir wollen im Glauben, ja, wir wollen das im Glauben erfassen können. Diese Tatsache, dass wir mit dir, Jesus, am Kreuz gestorben sind, dass unsere Sündernatur, unsere alte Natur mit dir gestorben ist, weil du dich mit unserer alten Sündernatur am Kreuz identifiziert hast und du gestorben bist, stellvertretend, sodass wir jetzt trockenen Fußes durch den Jordan gehen können, durch den Fluss des Geistes dieser Welt, der im Totenmeer hineinströmt. Ja, ich danke dir. Ich danke dir, dass es trockenen Fußes zur anderen Seite geht und wir auf der anderen Seite wie Elia in den Himmel auffahren werden. Ich danke dir für dein Wirken. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns hilfst. Ja, wir benötigen tiefere Offenbarungen über das, was da mit Elia und Elisa geschehen ist. Ich bitte um Hilfe. Öffne unsere Augen des Herzens und hilf, dass wir das, was wir gehört haben, richtig verarbeiten können, dass du als Lehrer in uns es richtig platzierst und uns tiefere Erkenntnis gibst. Ja, wir wollen, dass du uns führst, Heiliger Geist, und unser Leben nach dem Bilde Jesu gestaltest. Amen.